Gemeinde, wenn man verstehen möchte, warum und wie ein Pfarrer, ein Pastor predigt. Und es ist immer gut zu wissen, welche Vorbilder der als Prediger hat, denn dann erklärt sich ganz vieles. Das ist bei mir auch ganz einfach. Wenn man mich fragt, wer sind denn deine Predigervorbilder? Dann nenne ich drei Namen. Das erste ist der Predigerfürst Spurgeon gewesen, der im vorletzten Jahrhundert in England gewirkt hat und der unglaublich vollmächtig durch Gottes Gnade gewirkt hat. Das als zweites Hermann Betzel, der bis zum Ersten Weltkrieg Bischof in der Bayerischen Landeskirche war, strenger Lutheraner, aber ein unglaublich vollmächtiger Verkündiger. Und das als drittes der große Evangelist Wilhelm Busch aus Essen, der ebenso vollmächtig Dienst für unseren Herrn getan hat. Mit den Predigten dieser drei Männer habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und ihr Stil zu predigen hat mich geprägt. Ich habe bei weitem nicht diese Vollmacht und werde da nie hinkommen, wo diese waren. Aber ich habe mir immer die Dinge abgeguckt, die die gemacht haben. Es sind drei wesentliche Dinge, die eine Predigt ausmachen, was ich bei ihnen erkannt habe. Erstens, jede Predigt muss Jesus zentriert sein, muss Jesus groß machen. Zweitens, jede Predigt muss bibeltreu sein, Bibeltext bleiben. Und jede Predigt muss vom Gebet des Predigers getragen sein und vom Gebet der Gemeinde. Nur wenn diese drei Punkte eingehalten werden, Jesus groß machen, bibeltreu am Bibeltext bleibend und gebetsgetragen, dann kann eine Predigt vollmächtig sein. Das sind die drei Grundbedingungen und da darf man nicht dran wackeln. Das habe ich bei den dreien ganz besonders gelernt. Aber noch etwas habe ich bei diesen drei Predigern gelernt. Das ist kein Muss, aber eine gute Methodik. Diese drei großen Predigerfürsten, die haben in fast allen Predigten immer drei Punkte gehabt. Erstens, zweitens, drittens. Und zwar wirklich Sonntag für Sonntag, Evangelisation für Evangelisation. Und weil das bei den dreien so gewesen ist, die so vollmächtig gepredigt haben, und an denen ich mich immer orientiere, haben wir heute Morgen auch drei Punkte aus diesem Bibelvers, die ich Ihnen zusprechen möchte. Und dieser Bibelvers besteht auch aus drei Teilen. Er besteht erstens aus einem Befehl, den Gott dir gibt. Er besteht zweitens aus einer Verheißung, die Gott dir schenkt. Und drittens aus einer Forderung, die Gott an dich stellt. Befehl, Verheißung, Forderung. Das erste ist, Gott gibt dir mit diesem Bibelvers einen ganz klaren Befehl. Rufe mich an in der Not. Da steht jetzt nicht, ne? Also wenn es dir schlecht geht, du tief drin bist, dann kannst du neben anderen auch mal zu mir sprechen. Nein, da steht drin, rufe mich an in der Not. Ich betone dieses mich. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir sollen Gott in Jesus Christus anrufen. Ich habe hier mein Handy liegen. Wenn die Kirche jetzt anfängt zu brennen, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Dann gehe ich hin und dann wähle ich hier 112, Notrufnummer, kann ich übrigens in, glaube ich, mittlerweile 15 europäischen Ländern tun. Dann ist klar standardisiert, wenn ich diese Nummer eindrücke, dann rückt in spätestens 10 Minuten die roten Männer hier an, die Feuerwehr, und die versuchen dann den Brand zu löschen. Also wenn es hier brennt, rufe ich die Feuerwehr an. Ich drücke dann hier nicht die Nummer meiner Frau, das ist toll, mit meiner Frau zu telefonieren, oder die von einem Bauherrn oder sonst irgendwas, ist auch toll, sich mit denen zu unterhalten. Nein, wenn es hier brennt, rufe ich die Feuerwehr. Ganz selbstverständlich. Aber dazu muss ich eben die Nummer der Feuerwehr drücken und nicht die unserer Bauherrn und die auch nicht meiner Frau, auch wenn das nette und wichtige Nummern sind. So ist es auch, wenn wir in der Not sind. Sollen wir eine Nummer rufen, einen Namen aussprechen, den Namen Jesus, ihn anrufen und keine anderen Namen, keine anderen Nummern wählen. Das ist nämlich das Problem, was wir häufig haben, wenn wir tief drin stecken, dass wir neben dem Namen Jesus noch viele andere Namen anrufen. Noch andere Nummern wählen. So nach dem Motto, als könnte neben Gott ja vielleicht doch noch so ein bisschen der Arzt, mein Bankkonto, mein Finanzberater, meine Ehefrau, wer auch immer helfen. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Niemand anderen. Das ist unser Gott ganz eigen. Das kann er nicht vertragen, wenn wir ihn in so eine Reihe mit anderen stellen. Selbst wenn er da vermeintlich die Nummer eins ist. Aber wenn es neben ihm noch anderes gibt, das verträgt er nicht. König Salomo, dieser weiseste aller Männer, die je gelebt haben. Er macht so vieles richtig in seinem Leben, aber am Ende seines Lebens gestattet er seinen Nebenfrauen, da ganz am Rande von Jerusalem noch so Tempelchen zu bauen für ihre heidnischen Götter. Und dann macht der Herr einen Strich durch das Leben von Salomo. Wird das Reich geteilt, da ist alles dahin. Wir sollen Jesus anrufen und nur ihn allein, auf keine anderen Sicherheiten uns verlassen. Nur auf ihn, nicht auf Ärzte, nicht auf Geld, nicht auf die Familie, nur auf Jesus. Wir haben die Geschichte von dem blinden Bartimäus gehört, der da schreit zu Jesus. Und da ruft ihn Jesus zu sich und da sitzt er da. Ich finde das ein wahnsinniges Bild, wie der vor Jericho sitzt in seinem Mantel. Der Mantel ist für den Blinden der einzigste Schutz, sein Zuhause. Schützt ihn vor der Kälte, vor der Hitze. Jetzt ruft ihn Jesus. Jetzt muss er sich überlegen, was macht er denn? Und da schmeißt er den Mantel weg und springt auf, so heißt es da. Die alte Sicherheit lässt er hinter sich. Das ist der Glaube. Der sagt nicht, ich will erst mal packen, hier meinen Blindenstock und meinen Mantel noch und dann zu Jesus, nicht? Und dann mal gucken, was der machen kann. Nein, da ist der Heiland, da ist der Herr. Und der hat Hilfe und der Blinde macht genau das, was es angeht. Nur auf Jesus. So blind wie er hinläuft. Und man nach menschlichem Ermessen sagen muss, das ist ein Wahnsinn, wie kann er denn seinen Mantel zurücklassen? Wie kann er denn alles auf Jesus setzen? Nur auf diesen Jesus. Was tut er da? Und dann erlebt er, was ist passiert. Alle Hoffnung, alles auf Jesus zu setzen. Da wird er sehend. Ganz allein Jesus vertraut. Der lässt sich übrigens auch nicht irre machen von all denen, die um ihn rum sind. Nicht? Da in der Geschichte heißt es ja, die fuhren ihn an, er möge schweigen. So nach dem Motto, stör den Meister doch nicht, dein Anliegen ist nicht so wichtig. Oder hör doch auf, der kann doch eh nichts tun. Lässt sich nicht irre machen, dieser blinde Bartimäus, sondern schreit noch lauter, so heißt es da. Das möchte ich dir in deiner Not, in deinem Problem auch jetzt sagen. Lass dich nicht irre machen von den Leuten um dir herum, die dir ins Ohr flüstern. Du, das im Glauben ist ja schön und gut, aber mach doch noch die anderen Dinge. Geh nicht hin und sitz daneben Jesus andere Sicherheiten. Mach's wie der blinde Bartimäus. Ganz zu Jesus hinspringen, auch wenn du jetzt noch nicht siehst, in eine dunkle Zukunft reinspringen. Aber wenn der Herr dich ruft, und er ruft dich durch dieses Psalmwort, dann vertrau ihm alleine. Hör nicht auf die Zweifler und diese ganzen intellektuellen Besserwisser, die Jesus nicht kennen. Nach dem Motto, das ist zu einseitig, zu radikal, zu evangelikal. Nur Jesus. Wir brauchen nicht mehr. Petrus und Johannes stehen vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 4, sagen sie es dem Hohen Rat, aber uns auch durch die Apostelgeschichte, in keinem anderen ist heil und in keinem anderen Namen unter dem Himmel ist Rettung für die Menschen gegeben, dass wir selig werden, nur allein in dem Namen Jesu. Deshalb sollen wir auch, wenn wir in Not sind, nur allein den Namen Jesu anrufen, nur ihn allein. Rufe den Namen Jesu an in deiner Not. Vertraue Jesus ganz allein, dass er deine Not ändert. Und dann wird er deine Situation ändern, wenn du ihm wirklich glaubst und vertraust und nicht auf die anderen Sicherheiten baust. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt, nämlich an die Verheißung. Das erste war der klare Befehl. Rufe Jesus allein an. Das zweite ist die Verheißung, die Gott dir schenkt, mit diesem Psalmwort. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Ich heb doch mal mein Handy hoch. Also, was meint ihr, was passiert, wenn ich hier hingehe und drücke die 112, drücke auf Loslegen und dann geht die Feuerwehr Bremen dran und ich sage, hier ist der Pastor Latzel, hier haben wir einen Brand in der Martini-Gemeinde, schicken Sie mal ein Feuerwehrfahrzeug vorbei. Was wird passieren? Die fahren sofort los, tatütata, 10 Minuten sind die hier. Ich glaube, da wird keiner gegenwetten, dass das passiert. Das ist, um es mal plattdeutsch zu sagen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn ich die 112 wähle, kommt die Feuerwehr. Und die wird dann ihrem Namen gerecht. Die wehrt dem Feuer, bekämpft das Feuer. Jetzt werden Sie wieder sagen, naja, der Pastor Latzel mit seinen Platten vergleichen. Was hat das denn mit dem Bibelvers zu tun? Nun, genauso sicher wie das ist, wenn ich hier die 112 drücke, dass da was passiert, dass die Feuerwehr kommt und sich um mein Feuer, um mein Problem kümmert, genauso ist das mit Jesus. Wenn ich ihn anrufe, wenn ich ihm allein vertraue, wenn ich ganz auf ihn verlasse, dann ist er da und dann hilft er mir. Das darf ich euch zusprechen im Namen Jesu, denn er sagt es uns so, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das tut Jesus. Hat er sich übrigens auch in seinem Namen dran gebunden, so wie Feuerwehr, dem Feuer wehrt, so heißt auch der Name Jesu genau das, was er tut. Jesus ist das griechische Wort für das hebräische Jeshua. Das heißt, Gott ist Rettung. Jahwe ist Rettung. Gott ist Rettung. Der Name Jesu ist sein Programm. Er ist der Retter. Er ist dein Retter. Er rettet dich, wenn du an ihn glaubst, vom ewigen Tod. Er rettet dich aus deiner Verlorenheit in deinen Sünden. Und er rettet dich auch aus den Problemen und Schwierigkeiten deines Lebens hier und jetzt. Ob es heute Abend um 8 Uhr hier dunkel wird in Bremen, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Aber eins kann ich mit Sicherheit von dieser Kanzel aus verkündigen. Wenn du Jesus glaubst, ihm vertraust und ihn anrufst in deiner Not, dann wird er dich retten. Du bist nicht weniger als der blinde Bartimäus vor Jericho. Und als der aufspringt, seinen Mantel hinter sich lässt und um das Erbarmen Jesu Christi fleht, da fragt der Heiland ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und so steht Jesus auch vor dir. Wenn du deine Sicherheiten hinter dir lässt, dann sprach dich der Herr genauso. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Dann darfst du ihm all das bringen, was am Herzen liegt. So wie der Blinde hier. Rabuni, dass ich sehen werde. Dass ich sehen werde. Wer so auf Jesus zutritt wie der blinde Bartimäus, der wird von Jesus genauso angesprochen und angenommen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich weiß nicht, wie Jesus deine Gebete erhören wird, wie er deine Not ändern wird. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass er es tun wird. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, dass ich jetzt hier nicht missverstanden werde. Aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Er erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und wenn du glaubend auf ihn zutrittst und ihm Hilfe bittest in deiner Not, dann wird er dich erretten. Daran hat er sich gebunden in seinem Wort. Ich erzähle da immer eine ganz nette Geschichte zu. Es kann sein, ich habe sie euch auch schon mal erzählt, aber wenn ihr sie schon das zweite Mal jetzt hört, dann macht es den Wert dieser Geschichte nicht schlechter. Die erklärt das sehr gut, wie das mit Gottes Handeln ist, wie er unsere Wünsche manchmal auch erfüllt, auch für die gläubigen Menschen. So was ist eine Geschichte, die handelt von einem Rabbi in Israel. Ein Rabbi in Israel lebt in seinem Dorf und dieses Dorf ist unter einem Staudamm gebaut und dieser Staudamm droht zu brechen. Da sind schon erste Risse in der Mauer und das Wasser strömt raus und das Dorf wird überflutet und das Dorf muss evakuiert werden. Und die Leute werden aus dem Dorf gebracht von der Armee und die Männer der Armee kommen auch in das Haus des Rabbis und sagen, Rabbi, du musst mitkommen, das Haus wird sonst überflutet. Und der Rabbi ist ein frommer Mann und sagt, geht ihr mal raus, ich bete zu Gott, Gott wird mich retten. Das Wasser steigt weiter, der Rabbi muss ins zweiten Stock gehen, weil das Wasser schon den ersten Stock und das Erdgeschoss seines Hauses überflutet hat. Da kommt die Armee nochmal mit einem Schlauchboot zum Rabbi und sagt, Rabbi, du musst mitkommen, sonst ertrinkst du hier in den Fluten. Der Rabbi sagt nicht, lasst mal euer irdisches Gedäh, nicht, der Herr wird mich retten, ich bete zu ihm, er wird mir helfen. Die Rudern weg mit dem Schlauchboot. Das Wasser steigt weiter. Der Rabbi muss bis auf den Dach festklettern. An den Schornstein hält er sich fest. Da schickt die Armee nochmal einen Hubschrauber, ruft über das Megafon: Rabbi, du musst jetzt das Seil greifen, sonst wirst du ertrinken. Und der Rabbi schreit zurück, macht, dass er fortkommt: Der Herr wird mich retten. Das Wasser steigt weiter und der Rabbi ertrinkt. Der steht vor dem Allmächtigen und sagt: Was ist das denn gewesen? Ich habe dir immer vertraut. Was ist denn passiert? Wieso hast du mich denn nicht gerettet? Ich habe doch an dich geglaubt und gebetet. Und da antwortet der Allmächtige und sagt: Was soll ich denn noch tun? Ich habe dich im Erdgeschoss versucht zu bewahren, im zweiten Geschoss und selbst am Dachfirst habe ich dir einen Hubschrauber geschickt. Mehr war da nicht mehr drin. Wisst ihr, so ist das mit den Gebeten und den Erfüllungen Gottes. Wir haben manchmal ganz konkrete Vorstellungen, wie denn Gott unsere Gebete erhören soll. Das macht er manchmal ganz anders, als wir es uns vorstellen. Da müssen wir uns noch nicht drüber wundern, aber wir dürfen eins ganz sicher festhalten. Er erfüllt all seine Verheißungen, die er gegeben hat. Diese Verheißung schenkt er dir heute neu. Für dein Gebet schenkt er dir dein Ringen und dein Problem. Wenn du ihm vertraust und seinen Namen anrufst, dann wird er dich erretten. Er wird dir helfen. Das möchte ich dir mutmachend zusprechen im Namen Jesu für deine Situation, in der du jetzt bist. Jetzt rufe mich an in der Not. Will ich dich erretten? Will ich dich erretten? Du sollst meinen Namen preisen. Du sollst meinen Namen preisen. Damit kommen wir zum dritten Teil dieser Predigt. Nach dem Befehl, den Gott dir gegeben hat, nach der Verheißung, die dir geschenkt hat, nun eine Forderung. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Gott ruft dich auf in die Zukunft, die vor dir liegt. Du sollst mich preisen. Das ist Programm für dein Leben. Das soll dran sein. Heute Nachmittag, morgen, in der nächsten Woche, den Rest deines Lebens, in der Ewigkeit sowieso. Dann, wenn wir in voller Gänze erkannt haben, wer Gott wirklich ist im himmlischen Jerusalem, wie er ist, was er für uns getan hat, dann werden wir unsere ganze Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit nur noch mit einem durchbringen, nämlich mit dem Lobpreis Gottes. Übrigens, die Bibel ist voll davon, dass immer wieder gesagt wird: Lobe den Herrn. Übrigens ja auch Lied unserer Kirche, nicht? Lobe den Herrn, Psalm 103. Psalm 150, ihr könnt das mal gucken, wo überall in der Bibel Halleluja steht. Halleluja ist das hebräische Wort. Halleluja, lobt Jahwe, lobt Gott, preist Gott. Das sollen wir tun. Wir sollen ihn loben und preisen. Und hier an der Stelle muss ich eines mal erklären, was der Unterschied zwischen loben und preisen und danken ist. Weil da machen wir häufig so den Fehler und sagen: Naja, ich habe das wieder verstanden, wir sollen Gott loben und preisen. Und heute Abend in meinem stillen Kämmerlein tue ich das auch. Das ist wichtig, das ist gut. Tu das bloß weiter. Aber das, was ihr im stillen Kämmerlein für euch tut, das ist danken, wo ihr alleine mit Gott seid. Preisen, das, was hier gefordert ist, ist rausgehen in die Stadt und zu erzählen, was für einen herrlichen Herrn, was für einen herrlichen Gott wir in Jesus Christus getan haben und was in eurem Leben schon alles Wunderbares getan hat. Denn das sollen wir nicht für uns behalten, das sollen wir weitererzählen. Das sollen wir weitergeben. Das ist Preisen. Davon weitererzählen, was Gott getan hat. Was Gott nicht will, das sind übrigens die Verse vor unserem Predigtvers, sodass wir sagen, so nach dem Motto: Ja Gott, du hast mir geholfen, du hast jetzt Folgendes getan, ich habe hier die Prüfung bestanden, jetzt gebe ich dir zum Dank dafür Folgendes. In den Versen vor unserem Predigtvers steht was ganz Interessantes, wo Gott so einen Handel ablehnt. Da steht dann: Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Was sich regt auf dem Felde, ist mein. Wenn mich hungert, wollte ich dir davon nicht sagen. Denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank. Da sagt Gott dem damaligen Volk Israel: Leute, euer ganzen Dankkult, wo ihr dann im Tempel lauft und schlachtet Tiere, weil ihr glaubt, da habt ihr mir irgendwas gut gemacht, das könnt ihr alles vergessen. In eurem Herzen muss der Dank sein. Das ist das, was ich will. Also nicht so Deals nach dem Motto, Gelübde mit Gott treffen. Also Herr, ich bete jetzt zu dir und wenn du mir hilfst, ja, dann mache ich morgen das und das. Wird alles vergessen. Also, Gott ist doch nicht irgendwie so ein Händler hier am Markt, mit dem man Handel treiben kann. Den darf ich um alles bitten, aber der schenkt aus freier Gnade. Da braucht man nicht mit zu dealen. Der schenkt das frei. Wenn der uns geschenkt hat, dann dürfen wir das machen, was jeder anständige Bremer auch macht, wenn er beschenkt worden ist. Dann sagt er herzliches Dankeschön und sagt es anderen auch weiter, wie gut das gewesen ist. Das sollen wir bei Gott tun. Wir sollen ihm danken, in der stillen Kammer und ihn preisen mit dem, was wir tun. Ich habe zu Beginn der Predigt von den Predigern gesprochen, die mich geprägt haben. Es gibt viele andere Theologen, die ich sehr schätze. Und einer, von dem ich viel gelernt habe, gerade so hinsichtlich Gemeindeaufbau, ist der ehemalige Superintendent Fritz Schwarz. Einige kennen den, der war in der Westfälischen Landeskirche, hat aus dem ganzen Kirchenkreis mit missionarischem Gemeindeaufbau beglückt, ein ganz segensreicher Mann. Und dieser Fritz Schwarz, der hat mal einen sehr bedenkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, ein guter deutscher Christenmensch redet kaum über sein persönliches Einkommen und schon gar nicht über seinen persönlichen Glauben. Ich wiederhole den Satz noch einmal. Ein guter deutscher Christenmensch redet kaum über sein persönliches Einkommen und schon gar nicht über seinen persönlichen Glauben. Das ist ein Problem unserer Gemeinden. Also ich will von keinem von euch wissen, was er verdient, was er in Rente bekommt. Das klärt mit Gott ab, mit dem Zehnten, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das interessiert mich nicht. Aber mich interessiert schon, was unser Herr und Gott mit euch tut. Wie er euch beschenkt hat, wie er euch bewahrt hat, wie er euch geführt hat. Das soll er nicht nur mir erzählen. Das soll er nicht nur Gott für danken im Gebet, das soll er auch anderen weitererzählen. Das ist Gott preisen. Anderen Menschen weitererzählen, wie Jesus ganz aktiv gewirkt hat in deinem Leben. Das ist Preis Gottes. Und das gefällt Gott gut. Das ist Gott wohlgefällig. Und Gott segnet solches Handeln. Wenn wir uns nicht zu fein sind, von seinen großen Taten in seinem Leben anderen zu erzählen. Wenn wir uns nicht seiner schämen vor der Welt. So nach dem Motto, die könnten das ja vielleicht falsch verstehen, wenn ich das jetzt erzähle. Ihr kennt alle so Situationen, wo man die Klappe hält, wo man doch Jesus bekennen sollte. Wo man nicht ihm die Ehre gibt, die er dann doch verdient hat. Ich bin auch so jemand. Es ist mir auch nochmal klar geworden bei diesem Wort, dass ich Gott viel zu wenig gepriesen habe bisher in meinem Leben. Also ich danke Gott schon immer wieder. Ich war jetzt ja nochmal beim Jagen, habe da lange Zeit am Hochsitz gesessen in der letzten Woche. Und das ist immer so eine Zeit, wo man ruhig ist, wenn dann die Schweine kommen, nicht mehr wartet so. Und dann bete ich und dann danke ich Gott für alles. Aber das ist ja die Stille, das ist der Dank für Gott. Ich muss Gott auch viel mehr preisen. Wisst ihr was? Ich habe so viel Grund, Gott in Jesus Christus zu preisen. Was meint er, wie oft ich in Nöten war? Jetzt nicht wirklich existenzielle Nöten, dass ich todkrank war oder sonst was, aber so die Nöte, die einem dann ganz schwer ist und man merkt, man kommt an den Bergen nicht mehr vorbei. Ich denke zum Beispiel an mein Abitur. Ich war ein guter Schüler. Und trotzdem, was habe ich eine Angst vom Abitur gehabt? Und glaubt mir, neben dem vielen Lernen habe ich mir die Finger wund gebetet. Herr, hilf mir, bitte lass mich durchgehen. Und bitte, wenn es sein kann, schenkt mir noch ein gutes Abitur. Bitte. Ja. Und die Klausur, bitte, bitte, bitte. So habe ich gefleht und gewinselt. Und hat der Herr gemacht. Der hat mir ein wunderbares Abitur geschenkt. Es ging weiter ins Studium, nicht vor Bibelkunde, vor Philosophikum. Erstes theologisches Examen, Dubai. Was habe ich da gebetet? Das war richtig. Und Jesus war da. Der hat mir geholfen, der hat mich durchgeführt. Das muss ich zu seiner Ehre, zu seinem Lob hier sagen. Alles, was ich bin, alles, was ich jemals intellektuell erreicht habe, was man mit Zeugnissen dokumentieren kann, von deutschen Universitäten und deutschen Gymnasien, weiß der Kuckuck was, verdanke ich alles alleine, nur Jesus Christus, der mir das geschenkt hat. Allen Lob, Preis und Ehre seinem Namen. Und nicht nur das, was intellektuell war. Für alles, was in meinem Leben jemals stattgefunden hat. Lob und Preis Jesus Christus, der so großartig an mir gehandelt hat. Also mich hat das nochmal ganz neu gepackt, zu sagen, Mensch, Uli, du kannst nicht so viel davon schweigen, du musst diesem Gott die Ehre geben. Und wenn man das erkannt hat, dann wird man immer glücklicher. Das ist dann nicht etwas, was man macht, diese Forderung erfüllen, so nach dem Motto abgehakt, so wie in der Firma, wenn einem der Meister gesagt hat, befehle ich mal da nochmal um die Maschine oder mach das und das, so diese Auftrag erledigt, sondern das macht einen richtig glücklich. Man freut sich über den Lobpreis Gottes. Ich habe unserem Organisten gesagt, Gerd, für das Instrumentalstück gleich nachher, nichts Leises, Meditatives, auch nicht mit der Klarinette, auch nicht mit dem Saxophon, heute nochmal Orgel. Alle Register gezogen, so viel das Ding hergibt. Und dann spielst du, großer Gott, wir loben dich. Das ist mein persönlicher Wunsch. Spielst du zwei Strophen mal richtig zur Ehre, zum Lob Gottes halt. Das ist das, was mich erfüllt, weil ich sage, das ist so ein großartiger, wunderbarer Gott. Weil er so wunderbar in meinem Leben so vieles getan hat. Und wisst ihr was? Ich weiß ganz genau, dass er in eurem Leben ganz ähnlich getan und gewirkt hat. Ihr habt ihn so häufig angerufen. Und in ganz vielen Situationen ist er da gewesen, hat euch geholfen, hat euch bewahrt. Und dafür sollt ihr diesen Gott in Jesus Christus preisen. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Mit diesem Wort darfst du in diesen Sonntag und in die vor dir liegende Woche gehen. Mit dem Wissen darum, dass da ein Gott in Jesus Christus ist, der deine Gebete hört, der dir hilft, und er dich segnet, wenn du ihn preist. Amen. Mit der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Jetzt wollen wir die Orgel hören, die zur Ehre und zum Lob unseres Gottes, großer Gott, wir loben dich, spielt.